Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 180 von Distanz und Gloria. Es melden sich der Herr Stett aus, wenn ich das richtig sehe, seinem Zuhause. Der Herr Prohlers von sowas von nicht seinem Zuhause. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser besonderen Folge und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns weiterhin so treu bleibt. Ihr werdet sicherlich wieder vieles erfahren, was ihr schon wisst, weil wir das schon 20 Mal erzählt haben, aber vielleicht auch eine Sache, die ihr noch nicht wisst. Und insofern würde ich sagen, starten wir unter diesem Stern diesen Podcast. Herr Stett, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Bei dir ist schon dunkel, was?
Ja, ist richtig. Und zwar seit ein paar Stunden schon, seit 5 Stunden etwa. Mir geht's hervorragend. Ich habe heute mal wieder richtig Glück gehabt. Weil das Seminar, was ich heute hatte, das war sehr viel früher zu Ende, weil unser Lehrer auch eher weg wollte. Deshalb haben wir eher angefangen und uns ein bisschen gesputet. Wenn man nur zu viert ist und ein Lehrer, dann kann man einfach auf die Bedürfnisse der Leute eingehen. Dann kann man die Pausen so legen, wie lange man sie braucht. Man braucht ja nicht immer dann eine Pause, wenn es im Plan vorgeschrieben ist. Dann macht man es an einer anderen Stelle, macht es ein bisschen kürzer. Du brauchst auch keine Stunde Mittagspause an so einem Tag. Da reicht dann auch 35 Minuten. Ja, da kann man schon Zeit gut machen. Und deshalb habe ich einen Flug nach Hause erwischt und musste nicht mit dem Zug fahren, weil mit dem wäre ich jetzt noch nicht da und auch heute nicht mehr. So. Das nervt. Aber ich bin einfach sehr froh, dass ich den Flug erwischt habe nach Leipzig.
Das ist doch eine sehr schöne Sache.
Ja, auf jeden Fall. Außerdem ist es eh sehr schön zu fliegen. Ich mache es sowieso gerne. Aber andererseits geht es mir auch abgesehen davon gut. Ich bin mal wieder aus einer Erkältung wieder raus. Also ich bin gerade zufällig mal gesund. Das ist aktuell so eine Sache, ne? Das haben wir ja schon besprochen, auf Kipp. Man weiß es immer nicht.
Bei mir ist bisher noch gut auf Kipp. Aber das könnte sich auch ändern, weil hier, wo wir sind, vielleicht hole ich die Menschen dazu ganz kurz mal ab. Wir sind mittlerweile in Washington D.C. angekommen, wo wir morgen in der Library of Congress ein Konzert singen werden. Also direkt in der Höhle des Löwen, wenn man so möchte. Haben hier ein Airbnb und sind hier auf 3 Etagen in 6 Zimmern verteilt. Und weil ich natürlich der Kleinste bin, also nicht, weil ich der Jüngste bin, sondern weil ich der Kleinste bin. Und da unten gibt es im Keller tatsächlich wie so eine Art Hobbit-Höhle. Da sind wirklich die Türen so klein, dass da eigentlich nur ich aufrecht durchgehen kann. Habe ich mich bereit erklärt zu sagen, na, dann nehme ich das hier. Und zwar wirklich von mir aus. Also es wurde jetzt nicht festgelegt, sondern ich habe das angeboten. Das Problem ist, da unten ist halt kalt. Ne? Weil du bist ganz unten in einer Zeit oder beziehungsweise an einem Ort, wo die Fenster eher so mäßig dicht sind. Ja, also in Amerika haben sie es ja mit der Qualität des Baus offenbar nicht so. Ist es nicht nur bei den Fenstern, es ist bei eigentlich allen Fenstern hier so, dass die nicht so richtig kälteisoliert sind. Und das macht es natürlich ja, frisch. Gerade bei novemberhaften Temperaturen hier um die 5, 6 Grad kann das schon des Nächtens etwas frisch werden. Die erste Nacht ging, aber deswegen sage ich, noch geht es mir gut. Ich hab mich auch gut gehalten, trotz der ganzen Auf-Kipps-Sache die ganze Zeit. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Aber wer weiß, was passiert. Genau.
Ja, ich wünsche dir nur das Beste damit.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Herr Stett, wir sind geflogen.
Mhm.
Von Portland PDX nach IDA.
Washington Dulles International Airport.
Korrektamente. Und es war ein Scheißflug, um das gleich vorweg zu
nehmen.
IAD, ja, genau.
Ja.
Und es war ein Scheißflug, um das gleich vorwegzunehmen.
Warum? Weil es Wetterkacke war, oder?
Ja, also ich glaube, da kam einiges zusammen. Das eine war, dass das Wetter tatsächlich beschissen war. Dann hat uns die Flughöhe des Piloten extrem irgendwie verwundert, weil der ist so über die erste Wolkendecke zwar drüber, aber dann so zwischen den Wolkendecken weitergeflogen. Also der ist nicht ganz hoch, so auf Reiseflughöhe, wie es jetzt wirklich große Flugzeuge machen würden, sondern der ist so die ganze Zeit gefühlt so ein bisschen drunter geblieben. Und das hat zwischendurch in den Luftschichten echt für so räudige Turbulenzen gesorgt. Und wir sind ja jetzt über zwei Gebirge geflogen, unter anderem die Rocky Mountains. Und die haben ihrem Namen alle Ehre gemacht. Also das war wirklich, wir hatten eine Boeing 737 MAX. Das war schon das erste Problem. Da hatte ich schon das erste Mal ein bisschen, ging mir der Stift. Und dann eben diese Geschichten, wobei ich mich dann erinnerte, wenn ich diesen Flug in der Maschine gemacht hätte, in diesem Learjet, den wir von Houston nach New York gehabt hätten, dann wäre ich wahrscheinlich gestorben vor Angst, weil in dem Ding, die 737 ist ja jetzt nicht gerade klein, hat es schon wirklich ordentlich gewackelt. Also meine Herren, das ist wirklich nicht feierlich gewesen zwischendurch. Und es ging mir wieder durch den Kopf, man kann noch so viel darüber wissen, man kann noch so sehr wissen, dass das eigentlich dem Flugzeug nichts ausmacht, aber wenn du dem ausgeliefert bist, das ist immer wieder eine Kacksituation und immer wieder denke ich mir, warum mache ich das?
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, also selber nicht, aber ich weiß, dass es dir so geht. Ich muss mal hier kurz überprüfen, dass hier nichts, falsch ankommt. Nein, ich hatte mal kurz überprüft, ob mein Headset ordentlich arbeitet. Tut es aber. Es ist so, dass diese Flughöhen, hattet ihr Verspätung?
Nein.
Nee.
Unser Eindruck war?
Ich kann ja mal sagen, also sag erstmal deinen Eindruck und dann versuche ich es zu erklären.
Also unser Eindruck war, dass klar war, es wird ein turbulenter Flug und er hat durch den etwas niedrigeren Flug versucht, die Luftschichten sozusagen auszubalancieren, also auszumitteln. Er ist dann immer mal gestiegen und immer mal gesunken und hat dann auch durchgesagt, dass er versucht, so gut wie es geht, da durchzunavigieren, aber wie es dann immer so ist. Also die ersten 2 Stunden von 5 waren wirklich einfach hässlich.
Du warst aber auch lang, ne? 5 Stunden, krass.
Es ist halt einmal Westküste zur Ostküste. Da bist du halt eine Weile unterwegs in Amerika. Ist ja ein langes Land. Ein großes Land.
Ja.
Mich wundert das sowieso, dass die diese ewig langen Flüge in den, ich sag mal, verhältnismäßig kleinen Maschinen machen.
Ja, die schaffen das halt. Also das ist in Europa, ja, wir sind das ja gewohnt, dass die Flüge nicht länger als 4 Stunden gehen. Das liegt aber nicht daran, dass die Flugzeuge nicht mehr schaffen, sondern dass bei uns die Entfernungen halt einfach geringer sind.
Ja, klar, ja. Also auf jeden Fall, aber ich meine halt auch für die, nicht Sicherheit, aber für das Wohlfühlgefühl der Reisenden wäre es natürlich schöner, ein größeres Flugzeug zu haben, weil du da ja diese fetten Turbulenzen nicht so extrem mitkriegst.
Also, das ist natürlich immer so, ne?
Je größer das Flugzeug, desto weniger wackelt es halt.
Ist auch teurer, ne? Ja, ist auch teurer und es ist so, dass man heutzutage lieber kleinere Flugzeuge, aber dafür öfter nimmt.
Ja.
Weil die Geschäftsreisenden lieber 4 verschiedene Flüge am Tag haben als 2.
Ja? Mir kam in dem Moment, also ich unterhielt mich, glücklicherweise saß ich diesmal neben jemandem von uns, das letzte Mal war ich wirklich da mehr oder minder auf mich allein gestellt. Das heißt, man kann sich auch ein bisschen unterhalten und so. Das nimmt ja dann doch auch viel Druck auch so ein bisschen raus aus so einer Situation, weil man schaukelt sich nicht selbst so hoch in Gedanken. Ist dir denn irgendwann schon mal eine Turbulenz hier untergekommen, wo du dachtest, oha, hoffentlich hält das Flugzeug das aus? Oder hast du schon immer wirklich dieses Gottvertrauen gehabt, zu sagen, ja, den geht schon?
Ist mir noch nicht untergekommen.
Wirklich
also
nicht?
Also die krassesten Turbulenzen, die ich erlebt habe, an die ich mich erinnern kann, waren wirklich mal auf dem Weg von Osaka zurück nach Frankfurt mit dem Tomana Corps, war 2008.
Da war ich auch mit.
Da hat wirklich der halbe Flieger gekotzt. Also das war wirklich irre. Und es ist auch das einzige Mal, wo mir im Flugzeug schlecht geworden ist.
Ich glaube, da habe ich nicht gekotzt. Ich war busanfällig. Also beim Busfahren war immer scheiße bei mir. Also jetzt in dem Alter schon nicht mehr so krass, aber trotzdem immer noch. Und es ist auch heutzutage immer noch so, wenn so eine Busfahrt so eine richtig rumpelige ist, dann mag ich das nicht so. Dann kriegt der Magen dann doch vielleicht ab und zu mal so leichte Flügel. Aber ich glaube, auf dem Flug, an den kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern, dass der so hart turbulent war. Krass.
Also ich kann mich einfach an ein Bild erinnern und das war wie der eine Flugbegleiter, den ich überhaupt die ganze Zeit schon nett fand, der immer ganz lieb zu uns war und so, weil natürlich, wenn da ganz viele Kinder sind, da muss man sich ein bisschen, hat man ein bisschen mehr zu tun als Flugbegleiter, aber der war total nett, überhaupt nicht genervt und so. Und der ist dann eben vor der Landung die müssen ja dann immer noch so einen Cabin-Secured-Check machen. Also da gucken sie, dass alle angeschnallt sind und so weiter und so fort. Das wusste ich damals noch nicht, aber jetzt mittlerweile kann ich es einordnen. Noch einmal durch seinen Teil des Flugzeugs gegangen und konnte da einfach nicht laufen. Also es ist so, dass der einfach regelmäßig nicht laufen konnte, weil er keinen Bodenkontakt hatte. Und das, der hat sich dann quasi da oben so an den Gepäckfächern festgehalten und so, wenn er da mal wieder nach oben geschleudert wurde. Und das sind schon ziemlich harte Turbulenzen. Solche würden wir so als moderate bis severe bezeichnen. Mhm. Also mäßig bis sehr stark.
Das habe ich, glaube ich, komplett verdrängt.
Und das ist auch Verletzungsrisiko, wie man das sich auch vorstellen kann. Aber das Problem bei Turbulenzen ist in der Regel im normalen Flugablauf nicht das Flugzeug selber, sondern das weiche Menschenmaterial darin, was damit nicht klarkommt. Ja, das kann man es mal ausdrücken.
Das muss ich mir aber auch sagen, was mir aufgefallen ist, wie krass cold-blooded da so manche Amis durch die Gegend rennen. Ne? Es wackelt wie Sau, die Anschnallzeichen sind dann und die gehen trotzdem munter aufs Klo, obwohl klar ist, ihr dürft eigentlich nicht. Die juckt, das ist ein Scheiß. Ja. Und dann wird ja auch klar, warum es hier so regelmäßig so Vorfälle gibt, wo irgendwelche Leute bei Turbulenzen sterben.
Ja, genau. Also das regelmäßig gibt es das nicht.
Verhältnismäßig
also
regelmäßig.
Kommt schon sehr selten vor. Also und dann sind es auch nicht alle, sondern eine Person oder so. Aber Verletzungen gibt es da schon. Ne?
Das heißt aber, hast du denn das Gefühl, du hattest schon mal so richtig krasse Turbulenzen und beziehungsweise was macht man denn im Cockpit? Versucht man das Ding, also bist du da an einem Ruder? Lässt du das den Autopiloten machen?
Das lässt den Autopiloten machen.
Wirklich?
Ja. Also es ist so, dass der das meistens besser kann, weil er einfach viel schneller reagieren kann. Der hat ja quasi kaum eine Reaktionszeit. Krass. Der ist ja, der hat ja nicht die Sekunde Reaktionszeit, die wir haben, sondern der ist ja sofort am Regeln. Und dann auch mit genau dem richtigen Input. Ja. Und
was ist aber noch?
Ich habe das jetzt schon gehabt in Wien, da gab es mal so eine Wetterlage, wo es wirklich immer im Anflug auf Wien geschüttelt hat, wie bescheuert. Eine ganze Woche lang. Also wirklich wie bekloppt. Also auch Regen und alles. Und ja, war schon ordentlich. Und da ist es bis jetzt mir persönlich noch nicht vorgekommen, wenn die Turbulenzen zu stark sind, dann hauen die Flieger den Autopiloten raus, weil der Autopilot dann sagt, das machst du alleine.
Das ist ja auch geil. Das ist ein bisschen so wie als wenn der Parkassistent so kurz bevor du dagegen fährst, sagst, so, jetzt schaffst du den Rest auch alleine. Das ist ja bescheuert. Genau. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Naja, die Philosophie dahinter habe ich noch nicht so richtig begriffen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit Versicherung zu tun hat.
Ich denke, nein, ich glaube, es heißt dann einfach, es hat was damit zu tun, hier ist irgendwas, was nicht vorgesehen ist, findet gerade statt.
Ich meine mit Versicherung im Sinne von, du, es, also es ist ein bisschen wie das autonome Fahren. Es muss am Ende ja jemand sein, der verantwortlich ist. Und wenn du im Cockpit mit Autopilot fliegst und heftige Turbulenzen hast und es passiert jemandem hinten, was ist ja die Frage, wer ist schuld? Die Fluggesellschaft oder der Flugzeugbauer?
Immer die Fluggesellschaft. Immer die Fluggesellschaft und im Zweifelsfall der Kapitän.
Das ist aber halt die Frage.
Das ist tatsächlich so. Der Autopilot selber ist ein Flugsteuerungswerkzeug. Wir sind allerdings trotzdem immer noch diejenigen, die das Flugzeug steuern. Das heißt, wenn der Autopilot Schrott macht, haben wir ihn nicht richtig bedient. Das ist quasi die Philosophie dahinter.
Das stelle ich mir so geil vor. Es wackelt übelst, Stett trinkt da vorne einen Kaffee und auf einmal sagt der Autopilot, nee, jetzt nicht. Also jetzt mach mal selber.
Genau. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass natürlich der Autopilot weiß nicht, warum es wackelt. Der weiß nicht mal, dass es wackelt. Der weiß einfach nur, das ist mein Parameter und den halte ich ein. Mhm. Und wie viel dazu nötig ist, der kann nicht da irgendwie sagen, hier gibt es Gewitter, es hört in 5 Minuten auf oder es wird noch schlimmer, das weiß der ja alles nicht.
Glaubst du?
Sondern der hat einfach einen technisch-digitalen Parameter, den er halten muss. Und wir wissen halt aus den vergangenen Flugminuten und aus den noch kommenden Flugminuten, was wir noch zu erwarten haben, was man dagegen machen kann.
Denkst du, dass künstliche Intelligenz, was das angeht, helfen wird, Flüge ruhiger zu machen?
Ist heute schon der Fall, aber es ist keine künstliche Intelligenz, das ist ein Algorithmus, ein parameterbasierter Algorithmus, würde ich jetzt mal sagen. So rein trivial gesagt, gibt es bestimmt einen Fachbegriff dafür. dass wir haben sehr, sehr genaue Turbulenzvorhersagen mittlerweile. Nicht alle Airlines, aber wir haben das zum Beispiel, Lufthansa hat das und die Austrian hat das auch gehabt, dass wir wissen, auf dem Flug, in welcher Flughöhe können wir Turbulenzen erwarten. Und die Vorhersagen sind ziemlich genau. Dass wir zum Beispiel dann sagen können, ja, in den letzten 20 Minuten des Fluges wird es schütteln, weil wir da sinken müssen und genau auf diesem Pfad ist eine Turbulenz vorhergesagt. Selbst Meteorologen können das noch nicht genauer sagen. Das sind so ungefähr die genauesten Möglichkeiten, die genauesten Vorhersagen, die wir bekommen können. Die man überhaupt bekommen kann.
Mir ging es weniger um die Vorhersage, ja. Mir ging es mehr um den Vorgang des Ausgleichens, weil ich mir vorstellen kann, dass eine künstliche Intelligenz, die mehrere Male, ich sag mal, dieselbe Art Turbulenzen durchfliegt, vielleicht dann auch lernt, wie man eben noch besser mit diesen Turbulenzen umgeht.
Ja, man muss dazu verstehen, dass die Flugzeuge träge sind, also extrem träge.
Ja.
Also einfach, weil sie eine Masse haben. Und dann kommt noch dazu, dass diese Windböen, die Turbulenzen verursachen, das ist kein Loch. Ja, viele denken ja, das ist ein Luftloch, fehlt irgendwas. Aber etwas, was sich anfühlt wie ein Luftloch, also wo man absackt, ist nichts anderes als ein Rückenwind. Ja? Oder ein relativer Rückenwind. Wenn du quasi 100 km/h von vorne hast und plötzlich 0 km/h von vorne hast, ist es wie, wenn du von 0 einfach 100 km/h von hinten Wind hättest. Also der Wind nimmt ganz schlagartig um 100 km/h ab. Diese 100 km/h fehlen, um Auftrieb zu erzeugen. Demzufolge sackt das Flugzeug durch. Ja, und das geht so schnell, dass die Steuerflächen des Flugzeugs, die ja viel kleiner sind als die Flügel, das niemals korrigieren können so schnell.
Ja.
Ja, der Auftrieb wird an den Flügeln erzeugt und die Steuerflächen sind sehr viel kleiner als die Flügel selber und können natürlich so schnell nicht diese Böe korrigieren. Das geht physikalisch einfach nicht. Das heißt, da wird auch eine KI oder ein Algorithmus kann da nicht helfen. Und die Autopiloten, die wir haben, machen das schon sehr, sehr gut. In der Regel hilft es einfach nichts zu tun, weil die Flugzeuge sind aerodynamisch so gebaut, dass sie zu ihrer Fluglage zurückkehren, die sie vorher hatten.
Okay, also das heißt, wir nehmen mit, grundsätzlich ist es eher so, dass der Autopilot durch Turbulenzen fliegt.
Ja.
Es ist nicht zu erwarten, dass KI Turbulenzen noch besser ausgleicht unbedingt. Also so aus deiner Sicht nicht sehr viel besser,
als wir es heute schon haben. Ja. Das ist physikalisch einfach fast nicht möglich.
Und Turbulenzchen,
noch besser zu machen.
Turbulenzchen sind eher Rückenwinde, die sich verziehen.
Nee, es ist so, gibt es natürlich verschiedene. Also welche von hinten, dann ist es das sogenannte Luftloch, weil quasi der Auftrieb fehlt. Dann gibt es die natürlich auch von vorne. Das ist dann so, wie als wenn von unten jemand gegen deinen Arsch drückt.
Ja.
Dann gibt es natürlich auch noch Seitenwinde und sogenannte Scherwinde, die quasi wo links am Flugzeug, der Flugzeug nach unten gedrückt wird und rechts nach oben. Die können das Flugzeug einmal wenden.
Okay,
und das gibt es nur im Gewitter und deshalb fliegt man da nicht rein.
I see. Und wenn du quasi das Gefühl aller dieser Dinge gleichzeitig hast, ist das dann wirklich auch so, dass die Winde so verwirbelt sind in der Luft? Also,
nennt man ja Turbulenz.
Naja, schon, aber die Turbulenz an sich ist ja quasi der Wind, den du beschreibst gerade.
Also, es gibt zwei Arten von Turbulenz. Es gibt die aerodynamische Turbulenz, die quasi einfach beschreibt, ob eine Strömung turbulent oder laminar ist. Also bei Turbulenten hast du einfach ganz viele Wirbel, das heißt es einfach nur.
Ah.
Und die Turbulenz, die im Flugzeug gemeint ist, ist immer das Flugzeug betreffend. Also der Wind, es können viele verschiedene Winde sein. Es gibt zum Beispiel beim A380 ist das, was ihr gefühlt habt, keine Turbulenz, weil es ihn nicht juckt. Aber bei euch ist es eine Turbulenz, weil es halt eine 737 ist und sie kleiner ist.
Okay, verstehe.
Derselbe Wind muss nicht immer bei dem gleichen, muss bei unterschiedlichen Flugzeugen nicht unbedingt eine Turbulenz auslösen.
Hat da die Fluggeschwindigkeit was mit zu tun?
Auch, auf jeden Fall. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil je schneller du fliegst, es gibt eine Geschwindigkeit, die du nicht überschreiten darfst bei Turbulenzen, weil es dann eben doch aufs Material geht.
Was aber wichtig und witzig ist es, weil ich tatsächlich immer das Gefühl habe, wenn es Turbulenzen gibt, versuchen die Piloten schneller zu fliegen oder der Autopilot oder wer auch immer das am Ende steuert.
Man versucht langsamer zu fliegen.
Langsamer? Okay, krass, ja. Weil das fühlt sich hinten anders an. Habe ich das Gefühl zumindest.
Genau, also das ist auf jeden Fall so, dass man langsamer fliegt, weil diese Auftriebseffekte, dass du halt plötzlich mal 100 km/h von vorne hast, da kannst du halt dadurch die Höchstgeschwindigkeit ganz schnell überschreiten, weil du die nicht so schnell abbauen kannst, wie du sie bekommst.
Ah. Ja, das klingt logisch. Ja,
deshalb flieg mal langsamer.
Was würde theoretisch passieren, wenn du die Höchstgeschwindigkeit überschreitest?
Ja, dann kann sich der Flieger verbiegen. Und das willst du nicht haben.
Gestartet als Flieger, gelandet als Rakete. Schade. Okay, ja. Verstehe. Ja, immer wieder interessant. Ich wollte dich noch irgendwas anderes fragen. Ach ja, genau, doch. Es gibt ein Geräusch, was mich, und beziehungsweise ein Gefühl im Flieger, was mich wahnsinnig macht. Und das ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so ein bisschen, wenn du fliegst und dann das Gefühl hast, der Flieger kratzt in der Luft an irgendwas unten. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Also du hast einen eigentlich ruhigen Flug und dann hatten wir jetzt zum Beispiel im Landeanflug auf Washington war es so, dass du zwischendurch das Gefühl hattest, der Flieger schleift an irgendwas mit dem Bauch. So innen fühlte sich das so an.
War es ganz kurz vor der Landung, oder?
Naja, es war jetzt nicht das Fahrwerk und es waren jetzt auch nicht die Landeklappen. Das kann ich mittlerweile auseinander dividieren. Aber
es war, aber nur im Anflug, ne?
Ich glaube, es war nur im Anflug, ja.
Dann können das Speedbrakes sein, also Störklappen oder Spoiler auch genannt, die quasi dazu dienen, die fahren dann raus und dann hast du nämlich hinter dem Spoiler die sogenannte turbulente Strömung, keinen Auftrieb.
Ja, ja.
Das heißt, du kannst damit quasi Geschwindigkeit und Auftrieb abbauen, wenn du zu hoch und zu schnell bist.
Faszinierend.
Und, ja, und deshalb das hörst du das nicht immer und wenn du es hörst, meistens nicht durchgängig nicht lange.
Nee, es ist weniger ein Hören, es ist mehr das Gefühl. Ich mag das Gefühl nicht.
Ja, das kommt auf den Flugzeugtyp an, aber bei der Boeing und beim Airbus ist es so, dass diese Verwirbelung, die spürst du im Flieger auch. Das ist eine leichte, ganz, ganz leichte Vibration, die eben sich wie ein Kratzen anfühlen kann. Bei der Emmy zum Beispiel, da schüttelst du den ganzen Flieger durch.
Echt?
Weil die Turbulenz trifft nämlich hinten aufs Höhenleitwerk und deshalb schüttelst du den ganzen Flieger.
Frechheit. Ja. Okay, haben wir das also ausführlich ausgewertet. Ich werde trotzdem wahrscheinlich, solange ich nicht weiß, was da vorne so vor sich geht, kein großer Fan davon mehr werden. Das Ding ist...
Das können wir ja mal ändern, dass du das nicht weißt.
Ich habe das ja in der letzten Woche schon erzählt. Der Start zum Beispiel von Leipzig nach München, der war so entspannt, der ganze Flug war so entspannt, dass ich sage, ja, wenn es immer so wäre, überhaupt kein Thema. Aber der Flug jetzt wieder, das ist so einfach zum Abgewöhnen dann irgendwie, wenn du da hinten drin sitzt und du hast irgendwie das Gefühl, gucken wir mal, was passiert, schauen wir mal, was wird. So.
Zum Abgewöhnen, das muss ich mir auch mal merken. Nicht zum Kotzen, sondern zum Abgewöhnen. Ja. Das ist geil. Wir haben jetzt 20 Minuten über das Fliegen geredet.
So ist es.
Gefällt mir.
Ja, ich hätte mal noch so ungefähr 10 Minuten über Singen und dann können wir ja auch schon dich ins Bettchen schicken, denn beim Herrn Stett ist es ja schließlich schon 22.25 Uhr, wenn ich das hier auf meinem
das ist Uhr korrekt,
richtig sehe,
ja.
Auf meiner deutschen Uhr richtig sehe. Wir haben tatsächlich neulich in einem Theater gesungen vor Highschool-Kids. Was eine ziemlich lustige oder beziehungsweise eine ziemlich coole Geschichte war. Also das Konzert selber war ein bisschen stressig, weil wir relativ knapp angekommen sind, was an der Planung lag. Aber vor Ort muss ich sagen, also das ist echt eine coole Sache gewesen, weil die erstens sehr aufmerksam waren und zweitens auch irgendwie Bock hatten. Du hast ja manchmal so das Gefühl, dass Kinder gibt es nur in zwei Kategorien. Die du sie kriegst, nämlich in interessiert und in nicht interessiert. Und wenn sie nicht interessiert sind, kann so ein, ich sag mal, Schülerkonzert ganz schön stressig und nervig werden. In dem Fall war es aber wirklich so, dass es sehr Interessierte waren, auch viele von denen in Chören gesungen haben, was für uns natürlich von Vorteil war, weil dadurch hattest du ein bisschen Grundwissen, auf dem du aufbauen konntest. Und die hatten da echt Spaß dran, glaube ich. Und das war eine echt runde Sache. Und dann waren wir an dem Abend, den wir eigentlich noch frei hatten, unverhofft, aber dennoch nicht minder interessant, bei dem dir vielleicht auch nicht ganz unbekannten Violinisten Itzhak Perlman. Sagt der Name was?
Leider sagt er mir nichts. Nee.
Sagt der Film Schindlers Liste etwas?
Ja.
Der gute Mann hat die Filmmusik dafür gespielt.
Nicht echt?
Ja.
Krass.
Und hat unter anderem, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Geige, die er Yehudi Menuhin abgekauft hat und so eine Scherze, also Guarnieri und eine Stradivari besitzt er. Also, ja, kann man mal machen. Ne? Und spannend war, dass selbst jemand von so einem Format, ich meine gut, der ist 79 und kam auch im Rollstuhl, wie heißen die Dinger mit Motor?
Doch. heißen schon aufrollen.
Ja, nee, das war so ein Sitzding. Es war mir wie so ein Roller. Im Scooter.
Ach ja,
sagen wir mal, sowas. Er kam im Scooter auf die Bühne, weil er, soweit ich weiß, auch Kinderlähmung hatte und die auch nie so richtig überwunden hat. Und deswegen also auch schon immer im Sitzen spielt. Das heißt, er war immer sehr schnell auf der Bühne. und interessanterweise, selbst mit der Erfahrung und mit dem Weltruf, hat es für meine Begriffe ein bisschen gebraucht, bis er in dem Konzert angekommen war, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, ist auch nur ein Mensch, ne? Und das ist eben das Verrückte, auch bei hochgradigen Musikern, wenn man da auf ein Konzert geht und dann ist es ein Konzert, es ist keine CD. Und das finde ich immer wieder krass. Das hat meine Klavierlehrerin aus dem Alumnat hat das mal zu mir gesagt, weil ich einfach immer versucht habe, bei den Prüfungen perfekt zu spielen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann hat sie gesagt, naja, es ist eine Prüfung, ich weiß, aber es ist trotzdem so, wenn wir hier wollen, dass es perfekt klingt, dann können wir eine CD einlegen. So ist es halt nicht.
Ja. Das trifft es ganz gut. Und was ich eigentlich
deshalb gehe ich ja auch gerne auf so ein Konzert für diese Dinge.
Und was ich ganz schön fand, ich meine, gut, man muss natürlich immer gucken, ne? Die Tickets waren entsprechend horrend bepreist. Da solltest du dann schon zumindest mit einer gewissen Grundqualität einsteigen. Aber ich fand das total spannend, weil wir hatten an dem, Gott, lass mich überlegen, Tag vorher oder zwei Tage vorher, haben wir einen Workshop gegeben mit Sängern, also für Sänger an der Universität, wo wir gesungen haben, Linfield College. Und da hatten wir eine Sängerin, die gesagt hat, sie hat totale Bühnenangst. Du hast gehört, die hat eigentlich ein Material, ist noch ein bisschen roh im Umgang damit, aber die erzählt uns, dass sie total Stage Fright hat. So, also, und ich fand das so interessant, weil das ja eine der wenigen Sachen ist, die sich wahrscheinlich im ganzen Leben nicht so richtig ändert. Also wenn du einmal so richtig krass Bühnenangst hast, dann lernst du damit umzugehen und dann lernst du also deine Wege, wie du damit irgendwie dealst. Aber ich habe das Gefühl, so richtig los wird man das nie, dein ganzes Leben nicht. Das finde ich irgendwie spannend.
Hast du das auch, oder?
Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es bei mir zwischendurch ein bisschen schlimmer geworden ist. Weil früher hat mich das eigentlich gar nicht gejuckt, weil wir halt relativ jung angefangen haben. Aber ich hatte dann so eine Phase, wo mich das ganz schön interessiert hat, was da so passiert. Und jetzt ist es gerade wieder besser. Also es ist bei mir ist es ein bisschen, wie sagt man, fluide.
Ja.
Aber
das und ist bei mir normal. Ist es so, es kommt voll drauf an, was ich auf der Bühne mache. Also wenn ich in einem Ensemble singe oder noch viel krasser, wenn ich dirigiere, ist es mir völlig Wumpe. Also wirklich völlig egal. Im Gegenteil, da genieße ich es. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel irgendein Instrument spielen müsste, Klavier zum Beispiel, selbst wenn ich alles gut geübt habe, oder ich reden soll. Ich meine, ich kann mittlerweile auch gut reden vor Leuten. Das war auch nicht immer so. Mittlerweile ist das ganz okay, aber es ist immer das Gleiche. Und diese Bühnenangst habe ich auch, wenn es nur zwei Leute sind, vor denen ich reden soll.
Also der Witz ist, das Reden, sagen wir mal, das beschäftigt mich dann, wenn ich inhaltlich wissend reden muss. Weil dann, ich bin, das habe ich auch schon sich mal erzählt, ich bin unfassbar schlecht mit Zahlen. Also ich kann mir einfach Zahlen nicht merken. So Geburtsdaten und sowas. Bin ich froh, dass ich mir mittlerweile Bach gerade so merken kann und Mendelssohn mittlerweile auch fast. Und dann wird es aber schon enge, wenn du Komponisten willst. Und da gibt es ja Leute, die rattern das runter, als wenn sie auswendig gelernt haben. Aber wenn ich nur reden soll, also jetzt nicht unbedingt inhaltlich irgendwas Wertvolles, dann habe ich damit auch überhaupt kein Problem, dann ist es auch völlig unkompliziert. Aber was du sagst, das mit dem Instrument geht mir ganz genauso. Ich habe schon immer nicht vor Leuten spielen können. Am Klavier. Das geht nicht. Also in der Probe geht es mittlerweile mit meinem Chor. Da gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Aber ich glaube, so viel könnte ich gar nicht öffentlich spielen, wie es bräuchte, damit ich da nicht mehr beeinflusst wäre. Das kann ich gar nicht mehr aufholen in meinem restlichen Leben, glaube ich.
Nee, ich auch nicht. Das ist irgendwo verankert, dass ich das einfach nicht gerne mache.
Ja.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ist es dann so, dass dieses Konzert, dieses Schülerkonzert, was ihr da gemacht habt, dass das interaktiv war, interaktiv angelegt.
Teils, teils. Also wir hatten ein Stück, wo sie mitgesungen haben und dann gab es hinterher noch so ein Question-Answer-Ding. Also das ist ja meistens so, dass du in diesen amerikanischen Outreach-Geschichten, dass sie dann irgendwie noch ein paar Fragen stellen können, wenn sie Bock haben. Was es auch irgendwie ganz cool macht, weil dann hast du nicht so diesen, ich sag mal, strikten, strengen Konzertcharakter, sondern gibst den Kindern halt die Möglichkeit, wenn ihnen was auffällt, wenn sie was interessiert, dieses Interesse auch irgendwie zu befriedigen, im Sinne von die Neugierden zu beantworten, die da vielleicht entstehen im Laufe eines Konzertes. Klar, wenn du das erste Mal eine Gruppe von 5 deutschen Sängern hörst, wo einer quasi in der Countertenor-Region unterwegs ist, ist völlig klar, dass bei Kindern zwischen 14 und 18 sich Fragen eventuell entwickeln. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn wir das direkt im Umfeld des Konzertes beantworten können, weil dann hast du auch die Möglichkeit, die Leute langfristig vielleicht zu begeistern. Wenn die irgendwie so unbefriedigt nach Hause gehen aus so einem Konzert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie sich dann auch in Zukunft nicht wirklich damit beschäftigen, denke ich.
Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Also finde ich super. Ja, wenn man es von der Seite mal sieht, ergeben sehr viele Schülerkonzerte, auf denen ich auch selber war, noch mehr Sinn. Ja.
Ich würde dich jetzt ins Bett entlassen, wenn das korrekt ist.
Was? Wir haben ungefähr 78 Kategorien noch nicht erfüllt.
Das stimmt. Ach, richtig. Verdammt. Siehst du, es ist ja gut, dass du es sagst. Dann machen wir das schnell. Also, natürlich ein bisschen angeregt durch die Tatsache, dass wir hier unterwegs sind. Herr Stett, 3 Orte, die dich positiv überrascht haben.
Überrascht? Oder die ich einfach nur toll fand?
Naja, teils, teils. Also es geht mir schon darum, wo du vielleicht dachtest, naja, klingt das nicht so spannend, und dann bist du dahin und dachtest, hui, kann man doch machen.
Oh, okay. Ich würde das gerne aufteilen. Es gibt Orte, wo ich mir keine Vorstellung gemacht habe, die mich überrascht haben positiv. Und es gibt Orte, wo ich gedacht habe, so na, die mich überrascht haben. Weil ich dachte, naja, okay, ja, alles klar, Bukarest. Ich habe gedacht, das ist, mein Gott, fliegst du halt da in so eine Ostblock-Hauptstadt, ja. Auch überhaupt, auch Sofia. Das sind jetzt keine übertrieben schönen Städte, aber es ist doch was los. Und es ist viel los. Und das hat mich doch sehr überrascht, vor allem auch landschaftlich da. Also meine Güte. Es sieht natürlich dort alles so aus, wie es in Leipzig und Dresden vor 30 Jahren ausgesehen hat. Oder vor 40 Jahren, ja. Also nicht alles, aber es gibt wirklich Regionen, wo das da halt so aussieht. Aber es gibt eben auch Stellen, die einfach wunderschön sind. Ja, das muss man dazu sagen, immer die 2 Orte genannt, ja.
Das Problem ist, da kann ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil du bei 3 Dingen 2 nennst, wo ich selber auch noch nie war, die mich aber interessieren.
Ja.
Spannend.
Ja, definitiv. Und Krakau, meine Fresse. Also ich habe gedacht, ja gut, viele wissen, dass Krakau wunderschön ist. Aber ich wusste das nicht.
War ich, glaube ich, auch noch nie.
Ich habe gedacht, es ist halt eine polnische Stadt, okay. Und dann komme ich da an, übernachte da und gehe einfach abends das Essen und denke mir so, what? Das ist ja krass, das ist eine Reise wert aus meiner Sicht. Von uns aus ist ja nicht so übertrieben weit. Das ist wirklich heftig gewesen. Und dann gibt es noch 3 Orte, von denen ich mir überhaupt keine Vorstellung gemacht habe, wie es ist und von denen ich sehr überrascht gewesen war. San Francisco.
Okay.
Ist eine Reise wert aus meiner Sicht auch. Ist natürlich ein bisschen mehr eine Reise. Barcelona,
ja.
Da waren wir ja zusammen.
Ja, unterschreibe ich.
Da habe ich mir auch zum Beispiel keine Vorstellung gemacht, aber es ist also wirklich eine unwahrscheinlich. Also bin positiv überrascht. Ich könnte jetzt natürlich schön, ja, auch schön.
Das größte Problem von Barcelona ist, dass es dort irgendwie immer nach Urin stinkt. Ich weiß auch nicht, was die da falsch machen, warum das so ist.
Tja.
Okay.
Das kann ich nicht beurteilen. Ne? Und Koblenz.
Ah.
Ich habe von Koblenz nämlich auch keine Vorstellung gehabt vorher. Es mag aber auch sein, dass ich dort einfach eine gute Zeit hatte. Also es ist Koblenz selber und der Weg zwischen Frankfurt und Koblenz,
also,
wenn man da am Rhein so lang eiert.
Also den,
das ist
den,
schon herrlich.
Den gebe ich dir nur zu 50%, finde ich. Also ich finde Koblenz auch nicht hässlich, sagen wir mal so. Aber und so diese Dreiländereck-Geschichte, das hat schon irgendwie was dort unten oder da drüben. Aber so richtig Fan bin ich von der Stadt nicht, muss ich sagen.
Nee, du hast mich ja auch gefragt, was mich positiv überrascht hat.
Toupet, wie der Franzose sagt. Ja. Das ist wohl
so. Ich hätte jetzt ganz gerne noch eine Sache, wollte ich noch erzählen. Ich war jetzt auf dem Bürgerbüro in Kelsterbach, wo ich jetzt meine Wohnung habe, habe ich eine 2. Wohnung angemeldet und während ich da so wartete, kam eine Person rein, meldete sich bei einer Anmeldung und sagte, Die Straßenlaterne in der Tallinnstraße mit der Nummer 853 ist kaputt. Können Sie das bitte weitergeben? Und da habe ich mir gedacht, das ist herrlich. Ist natürlich auch krass, ne, dass das jemand macht. Ist auch relativ deutsch. Aber andererseits finde ich es super.
Das finde ich ist das positivste Deutsche, was es gibt.
Ja.
Weil ich meine...
Weil auch ganz freundlich, also nicht ganz freundlich. Es kam hinterher noch so ein... Es ist nicht schön, wenn die nachts, wenn man nicht sieht, dunkel wird. Also im Frankfurter Dialekt natürlich. Aber das hätte man halt auch einfach sein lassen in können.
Hessisch. Dran, ne? Im schönsten genau. Hessisch. Ja, ich finde das eigentlich die schöne Seite des deutschen Michels, weil es trägt was zum Gemeinwohl bei.
Genau.
Und
das ist auch wichtig, weil die können nicht immer überall sein, ne? So diese Leute, die das kontrollieren.
Finde ich schön irgendwie. Finde ich gut.
Und ich hätte noch gerne eine zweite Kategorie, noch eine Kategorie hinzugefügt, die in regelloser Folge auftreten sollte. Und das sind alternative Übersetzungen. Pass auf, es ist komplett bescheuert.
Schieß los.
Ghostwriter. Ein Ghostwriter,
ja.
Okay?
Ja.
Alternative Übersetzung, Geistreicher.
Oh Gott.
Dem Level bewegt sich das alles, okay?
Ich verstehe, ja.
Oder Carpe Diem, Karpfenteich. Also diese wird in regellosen Abständen fortgesetzt. Das ist so, dass ich dann ab und zu mal solche Fremdwörter irgendwo sehe und mir denke, dann kommt in meinem Kopf einfach diese alternative Übersetzung auf. Völlig bekloppt. Und ich habe gedacht, ist eigentlich ganz nett.
In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch eine andere Kategorie wiederbeleben, aber ich finde die gut. Nämlich die des falschen Zitates. Wir hatten das ja schon mal mit Perlen, wo die Säue werfen, etc.
Ja.
Und ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, aber ich habe ja bei Threads, ja, dem Twitter für bessere Menschen, habe ich eine Antwort gefunden unter einer Frage. Ich glaube, was würdet ihr eurem oder eurer Ex gerne nochmal sagen oder so? Und da hat jemand drunter geschrieben, in einem Satz, ich brauche keinen Satz, sondern nur vier Buchstaben. LMMA.
Ach du Scheiße. Ja, okay.
Klassischer Fall von knapp vorbei und auch daneben, ist auch daneben.
Genau.
Was gibt's noch Neues? Herr Stett, ich habe eine Küche zu Hause.
Endlich. Ja. Hast du jetzt auch irgendwas, was warmes Wasser macht?
In der Küche selber noch nicht.
Nee, das war die Frage. Also das heißt, das ist auch noch ein Objekt, was auf sich warten lässt.
So ist es, genau. Ansonsten waren wir heute hier in Washington mal unterwegs, waren am Washington Memorial, waren am, Gott, wie heißen die denn alle, Lincoln Memorial, waren am Weißen Haus mal kurz, am Kapitol gesehen, also alles mal gesehen. Nicht wahr? Schon irgendwie spannend, wenn man so sieht, was Abraham Lincoln so gesagt hat und wenn man sich dann vorstellt, was in den nächsten 4 Jahren im Weißen Haus gemacht wird. Wie Klafter dort offen liegen, die sich nicht verbinden lassen werden. Aber egal, schauen wir mal, was passiert. Dann sehen wir morgen hier erstmal Konzert und dann geht's für uns weiter nach Rockport. Und dann geht's nach Hause.
Okay, das hört sich nach ein paar spannenden Tagen an, wenn ich das richtig beurteile, wenn wir die nächste Folge aufnehmen.
Bin ich wieder da, hoffentlich.
Du wieder da bist.
Ja.
Genau, euer Konzert ist dann aber auch erst danach. Das heißt, da können wir nochmal drüber reden vorher.
Korrekt. Ansonsten habe ich nur noch die Empfehlung, schaut euch die Amerika-Reisevlogs an. Ja, klar, bei Amakorps auf der YouTube-Seite. Ganz uneigennützig heute die Werbung. Und jetzt hat der Herr Stett bestimmt noch einen lyrischen Erguss und dann machen wir einen Sack zu hier.
Genau, heute habe ich zwei und zwar wieder aus Wasabi nur getan, Wiglaf Droste Gedichte, Kunstmann Verlag, Nummer 53, Seite 53 und 52. Das hohe C der Liebe oder der feine Unterschied. Einfach sich aushalten. Nicht einfach ausschalten. So, das war das eine. Das andere.
Das ist ja Turbo kurz.
Genau, so geht das. Liebe suchst du, das ist einfach. Sprich von Beziehung, sage Hasi, Bärchen, Mausi oder Ja, mein Schatz. Und niemals ließ Gedichte von John Donne, William Shakespeare, Peter Hacks noch von Joachim Rinnelnatz. In diesem Sinne.
Spitze.
War das so?